Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der So geht Show. Heute bei mir eine Frau, die Sinn macht. Sinn, weil sie Menschen in der Arbeitswelt, aber auch privat dabei unterstützt, kreativ zu denken und dann auch so zu arbeiten und Dinge umzusetzen. Das ist der Grund, warum sie irgendwann mal ihr Atelier für Sinnweberei gegründet hat. Und Vorsicht, da sind wir bereits beim Namen auf der Spur. Sie liebt gute Geschichten, clevere Fragen und ist Pfälzerin. Okay, erst FC Kaiserslautern, Fortuna Düsseldorf, Leute, ihr wisst Bescheid, aber das nehmen wir mal weg. Und sie berichtet uns heute, der Name der Episode lautet, so geht Biografiearbeit auch ein Stück weit, das werde ich sie fragen, von ihrem Weg, steinigen Weg zur Selbstständigkeit und zu Lebensglück. Wir werden sehen, ob es Lebensglück gibt und was sie darüber denkt. Sie sagt, ihr Credo ist, sie schätze ich, kein gutes Deutsch, aber als Einleitung absolut tauglich, deine Lebensgeschichte wert, nutze und werde zum Biografiearbeiter und genau so kannst du deine Zukunft gestalten. Heute bei mir Dr. Sarah Weber. Herzlich willkommen und schon geht's rein. Du bleibst bitte dran, wenn du wissen möchtest, was Biografiearbeit ist, was es bedeutet und wie du das für dich und deine Zukunft nutzen kannst. Bis gleich.
Bereit für die So geht Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's.
So Leute, da ist sie, Dr. Sarah Weber. Ich darf Sarah sagen, schön, dass du da bist. Lass mich beginnen mit Biografie. Ist das immer Arbeit? Was ist denn das überhaupt, Biografiearbeit?
Markus, sehr schön hier zu sein und eine wunderbare Frage zum Einstieg. Ist das eigentlich überhaupt Arbeit? Du hast recht, eigentlich ist es ja gar nicht so schön, diese beiden Begriffe miteinander zu verbinden. Deswegen kann man vielleicht auch gleich sagen, gehen wir vielleicht weg von der Arbeit hin zu einem neutraleren Begriff, Biografiearbeit als Beschäftigung mit der eigenen Lebensgeschichte. Oder vielleicht sogar auch mit der Lebensgeschichte anderer. Da kommen wir wahrscheinlich auch nochmal heute im Laufe des Gesprächs drauf zu sprechen. Genau.
Mit der Lebensgeschichte. Ich habe eine Frage. Wir sagen immer auch im Marketing, Menschen lieben Geschichten. Mögen Menschen ihre eigene Geschichte, deiner Erfahrung nach, wenn du mit den Leuten arbeitest? Magst du deine Geschichte?
Ich mag meine Geschichte sehr. Ja, aber vielleicht erst die erste Frage, mögen die Menschen ihre Geschichten? Ich glaube mal so. Da habe ich sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Aber ich liebe es, Menschen dabei zu unterstützen, vielleicht tatsächlich auch ihre Geschichte ein bisschen mehr zu mögen und Geschichten überhaupt auch etwas mehr wertzuschätzen. Weil ich glaube, wir alle haben so Themen wie Schuld, wie Scham, Dinge, die nicht geklappt haben, Abzweigungen, die wir vielleicht hätten nehmen müssen, alles wäre ganz anders gewesen. Lover, die wir haben ziehen lassen müssen, die wir vielleicht gerne zurückerobert hätten.
Also Leute, übrigens, falls ihr euch jetzt denkt, Sarah lebt mit ihrem Mann und zwei Katzen, das heißt, so schlimm kann es nicht gewesen sein, oder? Je nachdem, ob er es jetzt hört, dass er sagt, nicht, dass da jetzt eine falsche Geschichte oder eine falsche Fährte irgendwie gelegt wird. Ich gehe da jetzt nicht so tief drauf
ein. Ja, und meine eigene Lebensgeschichte, wenn du schon auch danach fragst, da habe ich viele Jahre gebraucht. Ich wusste eigentlich, dass ich eine sehr glückliche Kindheit hatte. Die war aber sehr kompliziert und ziemlich ungewöhnlich. Und deswegen habe ich auch da jahrelang zu kämpfen gehabt. Was ja vorhin auch in der Einführung schon erwähnt, ne, der Weg war durchaus steinig, weil von außen betrachtet, ne, schien irgendwie vieles auch gut in meinem Leben zu sein, aber viele Dinge nagten auch immer mal wieder an mir und ich bekam das nicht so richtig zu fassen. Und besser ging es mir tatsächlich, als ich dann irgendwann mal so ein Vokabular gefunden hatte, dass ich dann mit Hilfe einer Psychotherapie damals, um überhaupt beschreiben zu können, was diese Erfahrungen mit mir gemacht haben. Und aber ich muss auch sagen, ich würde meine Kindheit auf gar keinen Fall gegen eine andere austauschen wollen. Also ich bin mit einer leiblichen Schwester und noch 5 Pflegegeschwistern aufgewachsen. Das nochmal so einfach als kleiner Einschub. Und das war natürlich schon eben auch was sehr Besonderes. Und da brauchte ich einige Jahre, um ja, das sozusagen auch in meine Biografie so zu integrieren, dass ich auch gemerkt habe, was für Ressourcen auch darin stecken, was für Schätze da eigentlich auch drin stecken. Und Schätze. Es heißt ja auch, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Also selbst wenn man eben zurückblickt und schaut und sagt, Mensch, meine Kindheit war nicht so schön, die war nicht so toll. Auch da können sehr wesentliche Erkenntnisse darin liegen. Und da kann manchmal Biografiearbeit helfen, auch so eine Neubewertung der eigenen Biografie vorzunehmen.
Jetzt ist Biografiearbeit, so habe ich es verstanden, das Schreiben der eigenen Geschichte, mehr oder weniger. Und jetzt lass uns bitte kurz teilhaben. Zum einen, ich habe gelesen, du hast mir ein paar Sachen zur Verfügung gestellt, wie man so leicht das mal machen kann. Lass mich gucken, nicht, dass ich Mist erzähle. Das Thema Drei-Geschichten-Methode, damit die Leute da draußen, damit du, wenn du jetzt fragst, hä, was reden die da von Biografiearbeit, wie könnte das funktionieren, gerne die Methode kurz vorstellen. Die Frage, die sich anstellt und die mich interessiert, ist vor allen Dingen aber, was passiert dann? Ich schreibe meine Geschichte, sehe, spüre, erlebe, reerlebe und reintegriere das, was da passiert ist. Und wie führt mich das dann? Ich weiß, das ist ein großer Bogen. Nimm einfach als Antwort, was dir da gefällt. Wie nutze ich das fürs Heute? Indem ich verstehe, indem ich integriere, indem ich verzeihe, all das ein bisschen?
Ja, wie du schon sagst, es kann... Also Biografiearbeit kann sehr unterschiedliche Funktionen haben und auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unserem Leben sinnvoll sein. Das kann manchmal sein, dass wir gerade einen Schicksalsschlag erlebt haben, dass wir einen Verlust erlitten haben, dass wir eine Krise haben. Du hast ja auch jetzt Gesprächspartner hier gehabt, die zum Beispiel von Depression oder von einem Schlaganfall erzählt haben. Das sind so Momente, wo plötzlich so ein Cut kommt. Und wo man, oder ne, Burnout ist auch oft so ein Punkt. Die Leute sitzen mit einem Mal da, haben zum ersten Mal vielleicht Zeit, sich überhaupt auch damit auseinanderzusetzen, was war eigentlich früher. Und da kann so ein angeleiteter Lebensrückblick tatsächlich sehr helfen, auch wieder Hoffnung für die Zukunft zu schöpfen. Ne? Zum Beispiel auch gibt es Studien, die gezeigt haben, dass Patienten, die vor einer Operation standen, wenn die so eine angeleitete Lebensrückschau hatten, auch Würdetherapie genannt, und die auch dann gefragt wurden, worauf freuen sie sich nach der Operation, dass die sich schneller erholen konnten nach der Operation als diejenigen, die diese angeleitete Lebensrückschau nicht hatten. Das heißt, es kann ganz unterschiedliche Funktionen haben. Du hast gesagt, naja, man schreibt sie auf, nicht unbedingt. Schreiben ist nicht immer auch das Medium, wo sich alle Menschen wohlfühlen. Es kann auch sein, dass ich einfach tatsächlich auch darüber spreche. Sprechen ist so eine Möglichkeit, auch im Rahmen von der Therapie beispielsweise, im Rahmen von einem Coaching. Oder ich kann sie aufschreiben oder aufschreiben lassen. Also für mich gehört sogar zur Biografiearbeit vielleicht auch sowas wie Trauerreden oder Festreden, also wo auch ein Leben gewürdigt wird. Ne? Also das heißt, da würde ich eben auch für die anderen etwas aufschreiben. Jetzt zur Drei-Geschichten-Methode.
Entschuldige, Drei-Geschichten-Methode. Leute, ihr bekommt sie gleich mit. Ich möchte nochmal in eine Sache rein. Ich finde das mit den, das habe ich noch nie gehört, mit den Operationen, die geführte Rückschau vor der Operation. Sag mir bitte nochmal den Fachausdruck, den habe ich nämlich nicht ganz mitgeschnitten, damit ich den in die Shownotes packen kann, Leute, für den Fall, dass euch das interessiert. Ich finde es nämlich sehr, sehr spannend. Der nennt sich?
Lebensrückblickstherapie oder auch Würdetherapie. Da findet man so ein bisschen auch was dazu im Netz. Das kennt man auch zum Beispiel in der Pflege, in der Hospizarbeit. Es wird auch viel eingesetzt bei der Arbeit mit Demenzkranken beispielsweise, wo es natürlich auch so mehrere Funktionen hat, überhaupt auch unser Leben zu dokumentieren für die Nachwelt. Oder auch mit Zeitzeugen kennen wir auch das, wo es wirklich auch darum geht, die Erinnerungen, die Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben, zu dokumentieren, auch damit diese Erfahrungswelt zu würdigen. Oder eben auch wirklich konkret mit den Leuten auch daran zu arbeiten, dass sie eben auch mehr vielleicht wieder Hoffnung für die Zukunft schöpfen. Es kann also auch diesen Effekt haben. Aber wenn natürlich jetzt jemand im Sterben ist und auf sein Leben zurückblickt und auch ein bisschen vielleicht auch befreit werden will von dem, was du gerade gesagt hast, von diesen Gefühlen von Schuld und Scham, da geht es natürlich jetzt nicht mehr darum, eine Zukunft für die nächsten 20 Jahre zu entwickeln. Da hat das eben natürlich einen ganz anderen Anspruch und einen anderen Effekt natürlich auch für die Menschen.
Okay. Leute, Drei-Geschichten-Methode, ich vergesse es nicht, keine Angst. Dennoch möchte ich noch mal was anderes rein. Du hast das Atelier für Sinnweberei gegründet und ich habe gerade einen Punkt, der mich ungeheuer interessiert. Und zwar erinnere ich mich an unser Vorgespräch. Und du sagtest, hey, ich arbeite ganz viel im wissenschaftlichen Umfeld mit Menschen, die Doktoren sind, Professoren, und ich will jetzt gar nicht zu tief in das ganze wissenschaftliche System rein, das wäre eine eigene Podcast-Episode und eine eigene Folge, so geht, aber du hast gesagt und du hast mir das Sinn für die Zukunft. Wie stelle ich mir das in Form einer geführten Hilfe für deine Klienten, die in diesem wissenschaftlichen Umfeld sind, vor? Weil in meiner Welt ist doch immer Studium, Doktor, Professor, und die Welt ist ein riesengroßes Friede, Freude, Eierkuchenland. Ist es aber offensichtlich nicht. Das heißt, gib mir mal bitte ein bisschen Farbe. Was macht, also ich schreibe das dann auf, so wie du es gesagt hast, in was für einer Form auch immer, und dann merke ich, hey, ich bin hier in einem System, und das könnt ihr alle Leute da draußen für euer System übertragen, ich bin hier in einem System, wo ich keinen Sinn, keinen Wert, keine Zukunft sehe, und dann kann ich aus dieser Arbeit, und das ist die grundlegende Frage, was ziehe ich daraus? Ich ziehe meine Werte, ich ziehe das, was mir immer Freude bereitet, und überlege, was bedeutet das für die Zukunft, oder bin ich jetzt auf einem ganz falschen Weg unterwegs?
Ja, da muss man sagen, das kommt auch wirklich darauf an, in was für einer Lebensphase du gerade bist. Und das muss eben nicht mit deinem Status einhergehen, ne? Auch ein Professor oder eine Professorin können Menschen sein, die sich vielleicht mit den Schatten ihrer Vergangenheit nicht auseinandergesetzt haben. Ich lese gerade ein ganz spannendes Buch von der Svenja Hofert, das heißt Hört auf zu coachen. Und darin schreibt sie auch nochmal sehr anschaulich, dass sie gesagt hat, na, ich habe viele Leute, die ProfessorInnen sind oder promoviert haben, bei mir im Coaching sitzen. Und es zeigt irgendwie ganz viel, es sind Experten, Expertinnen für ihr Thema, die wissen unglaublich viel, aber man darf eben eine persönliche Entwicklung und Wissensanhäufung nicht miteinander verwechseln. Da sind nämlich eben manchmal, ne, Leute, die sind topfit in ihrem Thema, haben aber auf ihre eigene Biografie und auf die Themen, die da aufgeploppt sind, nicht so genau hingeschaut und vielleicht eben auch viel verdrängt. Und das gilt natürlich auch für die Menschen eben außerhalb der Wissenschaft. Ne?
Entschuldige, ich muss da rein. Ich kann nicht anders. Was würdest du sagen, wie viel Prozent der Menschen, die in dem wissenschaftlichen Umfeld sind, sind nicht da, weil das ihre Idee war, sondern weil irgendwer im Umfeld Eltern gesagt haben, du wirst auch Doktor?
Oh, das finde ich schwer in Prozentzahlen zu sagen. Man kann zumindest immer noch sagen, dass tatsächlich viele sicherlich noch aus akademischen Familien kommen und dass es ja immer noch schwierig ist, wenn man eben keinen akademischen Background hat, von der eigenen Familiengeschichte her diesen Weg zu gehen. Und tatsächlich auch in sich in der Wissenschaft zu etablieren, weil einem dann oft eben dieser sogenannte Stallgeruch fehlt. Ne? Ich komme eben selber auch nicht aus einer AkademikerInnenfamilie. Meine Eltern hätten sehr gerne einen höheren Schulabschluss gemacht und studiert, durften das aber von zu Hause aus nicht. Und ich bin auch jetzt so die Erste in meiner Familie, die auch promoviert hat. Das bringt natürlich nochmal so ganz eigene Themen mit sich. Und die leiden dann auch ganz viel unter dem sogenannten Imposter-Syndrom. Ne? Also die denken eigentlich immer, es fliegt demnächst auf, dass ich hier gar nicht an der richtigen Stelle bin. Also man kann hier sehr viel arbeiten in der Wissenschaft, aber auch darüber hinaus. Weil wir alle stellen uns sehr ungern den schwarzen Schatten der Vergangenheit und gucken eben auch nicht so gerne so ganz genau hin, gerade in den Generationen. Das wird bei dir ähnlich sein, Markus. Eben vor uns, ne? Da war eine Therapie zu machen, um Gottes Willen, ne? Wenn ich das auch zu meinen Eltern mal sage, ach, vielleicht so eine Therapie, um Gottes Willen, nee, wir hatten doch uns, alles war gut. Nicht, dass ich jetzt dringend denke, dass meine Eltern tatsächlich unbedingt eine Therapie nötig gehabt hätten, aber ja, why not, weil diese Nachkriegsgeneration, da hat sich ganz viel Ungesagtes in diesen Familien natürlich auch, wurde weitergegeben. Ne? Diese transgenerationale Weitergabe, die hat aber auch einen Einfluss natürlich auch auf meine Eltern, auf mich. Und da ist natürlich ganz viel, was, wo man eben nicht, das auch nicht richtig fassen kann. Es ist nicht richtig sagbar. Es war aber zum mit. Letztendlich tragen wir aber auch ganz viele Kindheiten in uns. Ne? Du auch, Markus, du trägst die Kindheit deiner Eltern in dir und die Kindheit deiner Großeltern, selbst wenn du sie wie ich quasi nie kennengelernt hast. Ne? Meine beiden Großmütter sind sehr früh an Krebs gestorben, als meine Eltern kleine Kinder waren. Ja, und da ist aber trotzdem natürlich ganz viel, was von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und da ist auch ganz viel Schmerz und eben auch Schuld und Scham. Und ja. Wenn wir aber eben da nicht hinschauen, dann ploppt es aber immer wieder auf. Ne? Dann kommt es eben immer wieder, wir drücken es weg, aber die Monster, die wir zum Tee eingeladen haben, die bleiben verdammt nochmal. Und da wäre eben auch wirklich ein Tipp an die HörerInnenschaft, mal so ein bisschen liebevoll an diese Monster ranzutreten. Ne? Wer ist denn eigentlich da? Vielleicht Perpetua, die Perfektionistin, und die geht mit Algata, der Angst, schon lange irgendwie einher. Und mal zu gucken, was wollen die aber Gutes für uns, diese Monster. Ne? Das hat ja auch einen Grund, weshalb wir vielleicht manches eben verdrängen, manche Glaubenssätze auch lange mit uns herumtragen. Egal, ob ich Professorin bin oder Busfahrer oder in einem ganz anderen Bereich unterwegs bin, Migrationsgeschichte habe. Ne? Wir alle haben da so unsere Dämonen. Und da einfach mal genauer hinzuschauen und auch zu lernen, Themen auch ein Stück weit darüber aufzulösen oder eben auch neu zu bewerten. Das kann wirklich auch hilfreich sein, mit Hilfe der Biografiearbeit da nochmal drauf zu schauen.
Wie schön, dass du mich aus meiner Prozentfrage hin zu dem, worauf die Leute jetzt alle warten, führst. Und dennoch möchte ich noch kurz, da wo ich dich unterbrochen habe, sagtest du, okay, das eine ist das Anhäufen von Wissen und das andere ist das Anhäufen von Erfahrungen für sich, also das Hinschauen und das andere, das bedeutet das Entwickeln. Und jetzt unabhängig oder weg von der Wissenschaftsgeschichte, das bedeutet, ich arbeite mit meiner Vergangenheit, in was für einer Form auch immer, und dann wie hilfst du den Leuten oder was kann ich dann tun für meine Zukunft? Was bedeutet das? Ich nehme das Positive aus der Vergangenheit und überlege, verstehe ich es richtig, wie kann ich das, was ich immer schon als Kind früher gern gemacht habe, wie transportiere ich das in eine kreative Zukunft oder wie stelle ich mir das vor?
Das kann ein Weg beispielsweise sein. Ne? Da hast du ja vorhin schon die Drei-Geschichten-Methode erwähnt. Von der Vernita English aus der Transaktionsanalyse kommt das. Kennen vielleicht auch einige, die jetzt hier gerade zuhören.
Ihr findet es übrigens in der Beschreibung wieder. Also die ganzen Sachen, die Sarah hier sagt, keine Angst, ihr müsst jetzt nicht aufschreiben, holt euch keinen Stift. die findet ihr.
Ja, genau. Und die zum Beispiel ist tatsächlich, finde ich, ganz gut für das, was du gesagt hast, um tatsächlich zu erkennen, was für Werte haben mich schon irgendwie früh geleitet? Was waren so meine Lebensthemen? Und das hilft tatsächlich manchmal den Leuten auch, wenn sie an so einer Abzweigung stehen. Wie entscheide ich mich jetzt? Wo gehe ich beruflich weiter? Wo will ich hin? Will ich in die Selbstständigkeit oder nicht? Beispielsweise, oder bleibe ich im alten Job, aber verändere mich da? Ne? Diese ganzen Fragen, die natürlich auch so klassische Coaching-Fragen sein können, können dann mit Hilfe von solchen Methoden aufgedeckt werden. Ne? So Timeline-Arbeit ist auch im Coaching relativ anerkannt. Bei der Drei-Geschichten-Methode kann ich ja jetzt vielleicht ein paar Worte dazu sagen.
Ja,
also, ne, ihr erinnert euch vielleicht noch an euer Lieblingsbuch oder euer Lieblingsmärchen, so als Kind. Das kann natürlich weit gefasst sein. Was habt ihr vielleicht als Sechsjährige gern gelesen, so vielleicht anders als Zehnjährige? Nehmt einfach das Buch, was euch so besonders präsent in Erinnerung ist, wo ihr vielleicht so unter der Bettdecke noch mit Taschenlampe gelesen habt.
Okay, komm, ich mach mit. Ich erinnere mich, Leute, an das erste Buch. Keiner von euch wird's kennen, weil ich weiß gar nicht, ich bin nicht mal sicher, ob es das gab. Das hieß, sie nannten ihn Spinne. Es ging um einen Fußballtorwart, der danach zum Bayern München geht. Das fand ich toll.
Das hast du als Kind schon gelesen?
Ja.
Ja, okay, wir machen weiter. Wir sammeln erstmal deine Bücher und dann schauen wir mal. Aber sehr schön, da können wir es natürlich jetzt direkt zeigen. Ja. Dann denkt an ein Buch, was ihr so als Jugendlicher oder Jugendliche gern gelesen habt. Ne, bei mir waren es viele. Ich habe Kafka verschlungen. Mir ist aber Siddhartha eingefallen, glaube ich.
Kafka als Jugendliche?
Ja, habe ich sehr viel gelesen. Kafka, okay. Ja, ich wollte ja Schriftstellerin werden und hatte da eine hohe Affinität.
Ich dachte, du wolltest Masseurin werden, habe ich gehört.
Das war der allererste Berufswunsch. Ja, okay. Danach, als ich einen Stift
dann hast du Kafka gelesen und gesagt, komm, scheiß auf Masseurin, ich werde jetzt doch Schriftsteller. Okay.
Ja, so in etwa.
Okay, ich verstehe. Okay.
Nein, Hermann Hesse habe ich auch gern gelesen. Siddhartha fiel mir damals ein. Was wäre es bei dir? Was du so als Jugendlicher?
Interessant. Was habe ich denn als Jugendlicher gelesen? Ganz, ganz viel Stephen King. Ich bin ja mal nicht sicher, was wir jetzt daraus ziehen, aber du hast ja gefragt, ich habe viel Stephen King gelesen, also als zur Unterhaltung viel Stephen King.
Und fällt dir so ein Lieblingsbuch von Stephen King ein?
Lieblingsbuch, wo ich mich am meisten was mir am meisten in Erinnerung ist, Das letzte Gefecht, da geht es natürlich um das Finale Gut und Böse und Friedhof der Kuscheltiere. Und ich habe eine Menge Stephen King gelesen, wie ich jetzt gerade feststelle. Und es natürlich.
Im Pfälzischen sage ich immer übrigens gerne Es dazu und nicht Es. Da habe ich schon mal lange mit Freunden darüber gestritten. Ich finde, es heißt Es und nicht Es.
Ja, komm, Leute, die Weißweinschorle mögen...
Kleine, süße Weißweinschorle. Mochten. Jetzt guten Rotwein.
Übrigens, Leute, wovon wir jetzt sprechen, das ist kein Insider, sondern Sarah hat mir dankenswerterweise so ein paar Informationen von über sich zur Verfügung gestellt und sie sagt, okay, das Ding, was ihre Kommilitonen und Kommilitoninnen seit jeher noch nicht klar hatten, was eine kleine süße Weißweinschorle zu bestellen in der Bar zu tun hat. So habe ich es richtig verstanden?
Ja.
Wir sind von da hingekommen. Also, ach ja, Es mit von Stephen King. Genau,
das mit dem Clown. Drei Geschichtenmethode. Ja. Genau. Und und dann mal so ein Buch, was du in den letzten 3 Jahren gelesen hast und dich auch beeindruckt hat. Es kann auch ein Sachbuch sein, muss nicht unbedingt ein Roman sein.
Leute, ich denke, ihr seid dabei und überlegt, gerade so die letzten 3 Jahre, und wenn ihr viel lest und ihr wisst ja, was ich ansonsten so beruflich mache, boah, das ist so die Frage nach dem Lieblingslied. Aber ich nehme mal Ray Dalio Principles.
Habe ich noch nicht gehört. Ja, okay, sehr gut. Dann haben wir jetzt mal diese 3 Bücher beisammen. Die habt ihr hoffentlich alle, also für euch mitgeschrieben, nicht die Lieblingsbücher von Markus. Und jetzt gehen wir mal so nach und nach durch. Was stecken denn für dich für Themen drin in diesem Bayern-München-Buch?
Nicht Bayern-München-Buch, ich bin Düsseldorfer, Fortuna-Buch. Aber das Ding war halt, das hieß, sie nannten ihn Spinne. Das war ein Junge, der Fußball als Torwart gespielt hat. Und in seiner Mannschaft der Held war, weil er ganz viele Tore nicht hat reinlassen. Und es ging darum, dass dieser dann zu einem Training bei Bayern München eingeladen worden ist und dann Bayern München Spieler wurde. Das heißt, es geht am Ende Heldengeschichte. Ja, ja, am Ende ist der klassische Helden, also die klassische Heldengeschichte. Was mich beeindruckt hat, ist das Dranbleiben, der Respekt und die Sorge, nicht gut genug für den großen Verein zu sein, sich dann aber doch durchzukämpfen. Ich glaube, das ist so das, was hängen bleibt.
Ja, sehr spannend.
Übrigens, dann gehen wir, entschuldige, Leute, wenn ihr das mit uns teilen wollt, was ihr an Büchern habt und was ihr daraus macht, Kommentare sind genau dafür erfunden worden, damals, als mir YouTube gesagt hat, ich mache das mit den Kommentaren.
Ja, das finde ich auch total schön und spannend. Machen wir mit dem nächsten weiter. Also Stephen King, Letztes Gefecht, fiel dir so als allererstes ein und ich glaube, das passt so ganz gut. Da hast du ja schon gesagt, gut und böse. Was steckt da noch für dich drin, was dich fasziniert hat?
Wir sind mitten in der Arbeit, das ist cool. Denke ich jetzt auf mein intellektuelles, mehr oder weniger geschultes 54-jähriges Ich oder was mich damals vermutlich angezogen hat?
Was mich damals angezogen hat?
Mut? Keine Ahnung, wer es von euch kennt, das spielt Mutter Abigail, heißt sie. Das ist die Verkörperung des Guten, die alle Menschen, die nach einer Apokalypse übrig geblieben sind, ich muss gerade an Corona denken. Also keine Ahnung, ich will jetzt nicht zu tief in das Buch reingehen, aber es ging halt nach einer Seuche, die halt 95% aller Menschen hingerafft hat oder sowas. Das ist schon echt lange her. Long story short, es ist trotzdem Mut. Es ist diese Frau, die als eine Art Heldin, wie Spinne, Menschen dazu führt, am Ende das Gute siegen zu lassen. Und was mich fasziniert hat, ist der Spannungsbogen, und es hat offensichtlich einen Grund, warum ich so viel Stephen King gelesen habe, weil er es meisterlich kann, auf diesen Höhepunkt hinzuarbeiten. Und keine Ahnung, das Buch hat gefühlte 48.000 Seiten, aber es war auf jeden Fall ein dicker Wälzer. Und trotzdem habe ich das unter der Bettdecke, wie du gesagt hast, gelesen. Also dieses Zuspitzen. Habe ich ein Heldensyndrom?
Ja, die Frage wäre vielleicht ein bisschen, gibt es Ähnlichkeiten in den Strategien bei den beiden Büchern, wie die jeweils auch so die Probleme überwunden haben?
Mut.
Mut
und machen.
Mut und machen.
Durchhalten.
Das merken wir uns mal. Mut und Machen. Kommen wir zum letzten Buch. Was sind da so die Themen, die dich angezogen und fasziniert haben? Das ist ein Sachbuch gewesen, oder?
Ray Dalio, genau. Ganz, ganz spannender Mann, der sein Unternehmen mit einigen Prinzipien für sein Team aufgebaut hat und sich an diesen Prinzipien hält, die sehr, sehr einfach sind. Und auch hier ist es im Grunde eine... Das ist das Mutige merke ich aber erst jetzt, das nehme ich hinzu, dieses Wort, durchhalten und orientieren an Werten, die man sich festgelegt hat, mutig dabei bleiben. Egal, was da draußen so an Sturm und so weiter passiert.
Ja, da sind ja doch erstaunlich viele Ähnlichkeiten, auch wenn du vielleicht vorher diesen roten Faden gar nicht so gesehen hast. Aber eben, es ist nicht zufällig, welche Themen uns schon auch seit frühester Kindheit anziehen. Und ja, man kann das wirklich so als Lebensthemen bezeichnen, ne? Und da liegt ja eben auch so das Thema des Sinns drin, ne? Da wäre jetzt so ein bisschen der nächste Schritt, den jetzt natürlich auch alle, die hier zuhören und zuschauen, machen können, zu schauen, inwiefern habt ihr vielleicht auch mit eurer aktuellen Lebenssituation was zu tun, oder hilft euch da eben auch nochmal so ein Gedanke jetzt für den nächsten Schritt? Mut und Machen war ja bei dir jetzt auch so ein großes Thema, und auch eben vielleicht auch eigene Ängste und Zweifel überwinden ist ja auch darin offensichtlich auch verborgen, aber auch nicht zu lange zu verharren in diesem Zustand, sondern tatsächlich auch ins Tun zu kommen.
Ja.
Und das wäre ja vielleicht jetzt auch was, wenn du jetzt gerade auch das bräuchtest, auch nochmal so als Anstoß zu sagen, hey, okay, vielleicht bin ich gerade auch in einer schwierigen Situation, weiß ich natürlich jetzt nicht, ne, aber wenn dem so wäre, könntest du überlegen, okay, wo finde ich Mut jetzt auch gerade, was gibt mir vielleicht auch gerade Kraft, ne, weil eben auch gerade diese Helden und Heldinnen, die schaffen es ja selten alleine, die brauchen ja vielleicht auch so eine Art Ressourcenkarawane, die ihnen folgt. Was ist deine Ressourcenkarawane, ne? Jetzt im Coaching könnten wir darüber nochmal so ein bisschen sprechen, was hilft dir denn jetzt tatsächlich, diesen Mut zu finden, dieses aktuelle Problem anzugehen, und auch vielleicht deine Zukunft zu gestalten, wenn das vielleicht auch diese Werte sind, die dich im Leben vielleicht vorantreiben. Ja, Mut machen, auch ich erlebe dich jetzt auch als Menschen mit einer großen Neugier eigentlich. Und inwiefern hilft dir das jetzt auch so ein bisschen ins Offene aufzubrechen, weil die Zukunft natürlich immer auch dieses Ungewisse natürlich ist. Da würden wir dann jetzt tatsächlich so im nächsten Schritt zum Beispiel mal draufschauen. Wenn ich eben feststelle, im Erstgespräch, im Coaching, da hast du tatsächlich auch irgendwie ein Anliegen, und das könnte dir helfen, ne? Ich setze jetzt nicht immer diese narrativen Methoden ein. Manchmal brauchen Leute eben nur einen kurzen Impuls. Manchmal will ich sie auch darüber mit dieser Drei-Geschichten-Methode auch ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe jetzt gerade auch viele spannende Sachen über dich erfahren, in relativ kurzer Zeit, ne? Was tatsächlich auch so, hätte ich auch fragen können, was sind denn deine Werte, Markus? Ne? Was ist auch so klassisch im Coaching, da muss man seine Werte ankreuzen und so. Aber es ist manchmal dann so losgelöst von einem. Man muss irgendwie so lange nachdenken, und die wenigsten Leute wollen dann irgendwie sagen, ach, Vergnügen oder Gesundheit sind Werte, die mir gar nicht wichtig sind. Das ist ja irgendwie für jeden wichtig. Aber wie findet man irgendwie das raus, was einen irgendwie so anzieht und ausmacht? Und dafür mag ich zum Beispiel diese Drei-Geschichten-Methode, weil Geschichten eben uns ja auch schon oft von frühester Kindheit an begleiten. Und wenn es für euch jetzt zum Beispiel da draußen kein Buch ist, vielleicht habt ihr irgendwie so einen Film gehabt, den ihr als Kind total geliebt habt, oder eben
Zurück in die Zukunft
oder so. Was sagst du?
Zurück in die Zukunft.
Ja, über Filme zu sprechen ist auch immer sehr aufregend.
Ja, führt allerdings auch zu mehreren Stunden, die das machen wir ja andermal. Übrigens, Leute, noch eine ganz kurze Information. Wenn ihr jetzt zum Thema Held und so weiter, wenn ihr da Interesse daran habt, wie das strukturiert ist jetzt bei Büchern und so weiter, googelt mal einfach nach Heldenreise. Da findet ihr eine ganz schöne Möglichkeit, das auch strukturell mal zu schauen. Und keine Angst, im Gegensatz zu dem Thema Kernthesen, macht ihr damit auch eure Filme nicht kaputt. Will sagen, aber ihr werdet auch bei Herr der Ringe, das wäre nämlich der zweite Film gewesen, den ich dann jetzt gesagt hätte, das gleiche Muster wiederfinden. Also Heldenreise kann euch helfen, Ressourcen und so weiter. Dankeschön.
Ja, Herr der Ringe habe ich auch sehr geliebt, auch als Jugendliche. Nicht, dass du jetzt immer mich auf Kafka und so festlegst.
Ich muss echt aufpassen, dass wir jetzt nicht hier anfangen, die restlichen 4,5 Stunden über Filme zu sprechen. Ich möchte trotzdem noch Matrix sagen. Okay, gut. Aber lass uns zu einem anderen Thema kommen. Und zwar, lass uns zu zwei anderen Themen. Ganz kurz, für die Leute, die jetzt sagen, okay, das hört sich irgendwie sehr spannend an, ich würde gerne mit dieser Frau Dr. Weber arbeiten. Ich nehme einfach Kontakt mit dir auf, und da passiert, was immer passiert. Ich muss jetzt nicht vorher schon irgendwas aufschreiben und dir dann einsenden oder sowas.
Nein, man kann mich einfach anschreiben. Und wichtig ist eben auch, ja, da auch in die Selbstverantwortung natürlich zu gehen, auch zu schauen, und das, da helfe ich natürlich aber auch so ein bisschen, braucht vielleicht jemand auch eher eine Psychotherapie.
Ja.
Ne, ist es eben mit einem kurzen Coaching-Impuls getan, da kann man einfach auch nur 1 oder 2 Stunden manchmal bei mir buchen, oder will man wirklich auch länger arbeiten, will man ein bisschen tiefer schauen, mal auch eben auf Glaubenssätze drauf gucken. Oder eben wirklich auch in so eine Lebensbilanzierung reingehen. Ich mache das auch mit möglichst viel Humor und Herz, muss man sagen, so dass ich trotzdem auch manchmal diese etwas schweren Themen hoffentlich auch ein bisschen leicht für die Leute auch anfühlen. Und das ist aber eben wichtig auch, dass man nicht da an Coaches auch gerät, die da irgendwelche Heilungsversprechen machen oder anfangen da eben auch rumzudoktern, wo eigentlich eine Grenze ist, wo man eben sagen musste, hier, da tauchen gerade Traumata auf. Das ist was für eine, wirklich für eine klassische Psychotherapie, und ich bin eben keine ausgebildete Psychotherapeutin. Oder wenn jemand auch merkt, da kommen auch Themen wie Angststörungen, Depressionen hoch. Das sind dann einfach auch Themen, wo man als Coach eben auch erkennen muss, da liegen auch meine Grenzen. Und es dementsprechend ist, einerseits sage ich, Biografiearbeit sollte eigentlich jeder und jede mal machen. Andererseits sage ich auch, es ist aber eben nicht für alle etwas. Man muss sich eben auch bereit fühlen, man muss Lust darauf haben und das Gefühl haben, jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt gekommen. Und da ist auch ein bisschen Bauchgefühl natürlich im Spiel.
Da wollte ich jetzt auch darauf hinaus. Das bedeutet, wenn ich jetzt da draußen sitze und sage, okay, ich habe hier gerade ein Problem, in was für einer Form auch immer, ein tiefes Problem, dann kann das durchaus helfen. Es kann aber auch sein, dass man sehr schnell merkt, nee, nicht so gut im Moment. Und dann könnte es durchaus sein, dass man dann besser sagt, nee, ich mache jetzt mal nicht weiter, ich gehe jetzt da nicht tief in die Angst oder in das Trauma oder sonst irgendwie rein, sondern ich hole mir mal irgendwie anderweitig Hilfe.
Ja, absolut. Also eine professionelle Begleitung ist, finde ich, da natürlich das A und O. Man kann natürlich auch Biografiearbeit nutzen als Überbrückung, wenn man auf einen Therapieplatz wartet. Ne? Das hast du ja auch im Interview mit Gordon, habt ihr ja auch darüber gesprochen. Ne? Das dauert manchmal eben, man hat vielleicht die Diagnose oder eine Diagnose, und man kann das vielleicht auch nutzen. Man muss sich aber auch da natürlich absolut bereit dazu fühlen. Und eben auch, ne, diese Dinge leisten einfach unterschiedliche Sachen. Coaching, Psychotherapie, Biografiearbeit. Das kann alles ineinander verwoben sein und die Übergänge können auch fließend sein. Aber ihr braucht da jemand Professionelles, der wirklich auch erkennt, hey, in dieser Phase befindet sich gerade mein Gegenüber, das und das. Manche Leute brauchen eher wirklich tatsächlich einen Rat. Manche wünschen sich das auch, wo man im Coaching eher sagt, nee, da bin ich eben raus normalerweise, ne? Die Lösung liegt in euch. Manche Leute brauchen da aber eben vielleicht auch wirklich einen konkreteren Impuls. Andere wollen wirklich eben, wie wir es gerade gemacht haben, machen, auf die eigenen Werte draufschauen. Und da geht es vielleicht wirklich eben auch um, ja, um diese persönliche Weiterentwicklung, oder man will an der eigenen Familiengeschichte arbeiten. Das sind dann auch wieder nochmal ganz andere Themen, die da eben natürlich auch aufkommen. Ja. Dass man sagt, ich schaue mir auch mal an, wie auch mein Verständnis von Beziehung und Partnerschaft sich zum Beispiel entwickelt hat durch eben auch die Familie und die Generationen auch davor. Und ja, und auch zu erkennen, ich bin mehr als die Summe meiner Vorfahren, ja, dass man eben auch das, die guten Dinge, aber auch natürlich die Irrungen und Wirrungen, die unsere Vorfahren eben auch hatten, unsere Ahnen, dass man das auch nimmt und was Schönes, Neues daraus schafft. Das, finde ich, kann Biografiearbeit auch leisten. Und aber auch da muss man eben im richtigen Zustand sein.
Wenn du sagst, wir sind mehr als die Summe unserer Vorfahren, eine These von dir ist, wenn ich sie richtig verstanden habe, Biografiearbeit hilft auch für Selbstwirksamkeit. Hat es damit zu tun, dass du sagst, okay, ich bin nicht das Produkt von irgendwas, sondern ich kann selbst wirksam werden durch das, was passiert ist für die Zukunft?
Ja. So? Ja, also das hast du, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich finde, Selbstwirksamkeit, da hast du auch in deinen anderen Interviews, habt ihr auch viel über diesen Begriff tatsächlich auch gesprochen, habe ich jetzt so reingehört, als es um Glücksforschung ging, aber auch um Depression. In dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit reinzukommen, finde ich total wichtig. Und das habe ich eben auch so ein bisschen am eigenen Leibe erlebt, als ich mich dann vor einigen Jahren, 2017, habe ich mich selbstständig gemacht. Und in diesem ersten Jahr merkte ich irgendwie, ich wusste wirklich, dass die Selbstständigkeit, eben Unabhängigkeit, war für mich so ein ganz wichtiger, wesentlicher Wert, der mich schon von frühester Kindheit an eigentlich fasziniert hat.
Was war dein Buch nochmal? Das allererste?
Also mein allererstes, was ich nennen würde, ist Kinder von Bullabü tatsächlich.
Oh, da sind wir aber doch. Unabhängigkeit ist gar nicht so weit weg da, ne? Für dich als Wert, Selbstständigkeit, okay,
ja, gut. Ja, das ist schon auch was mich immer auch so sehr angezogen hat. Es gab aber wirklich tausende von Lieblingsbüchern. Aber ich glaube, deswegen wollte ich auch Schriftstellerin werden. Vielleicht gar nicht so sehr wegen des Schreibens, obwohl ich das heute auch immer noch viel mache. Ja. Aber ich glaube, dieses Leben, ich stellte mir immer diese Schriftstellerin vor, die so an ihrem Schreibtisch sitzt und auf dem Fenster blickt und neben sich eine Katze auf dem Schreibtisch, auf der einen Seite ein Glas guten Rotwein, auf der anderen Seite.
Na klar, ich kann so viel verraten, Leute, und ich arbeite mit vielen Menschen zusammen, wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich die zu Autorinnen und Autoren machen darf. Niemals, niemals, niemals funktioniert das genauso. Es ist ganz anders. Und es gibt auch kein Feuer.
Das war ja meine Vorstellung als Kind.
Ja, natürlich, das ist die immer noch. Ja.
Also jetzt finde ich, ist mein Leben als Selbstständige sieht eigentlich, okay, ich trinke natürlich nicht während der Arbeit, sondern danach. Aber mein Leben sieht im Großen und Ganzen eigentlich so aus. Guck dir das schöne Dachgeschoss hier an. Genau, die Katzen, zwei Katzen öfter mal um mich herum. Und ich habe viel mehr Zeit auch zum Schreiben und denken und kreativ arbeiten, als
Schreibst
ich gedacht habe.
Du eigentlich unter Dr. Sarah Weber oder unter, warte, lass mich gucken, ich finde es
Luisa von Warnwegen. Die hieß sogar Freifrau Luisa von Warnwegen, was mich immer sehr fasziniert hat. Wobei das wohl irgendwie eigentlich auch nicht, ne, es war quasi auch nicht viel mehr als sozusagen Fronarbeit zu machen, glaube ich.
Ja.
Nein, unter Sarah Gotter, wo du mich fragst. Genau, dann erzähle ich vielleicht erst das, bevor ich zu diesem anderen anderen Geschichte komme, die ich eigentlich erzählen wollte. Sarah Gotter, genau. Gotter ist nämlich der Mädchenname meiner Mutter. Und der ist eigentlich natürlich viel schöner als Weber, weil Weber fand ich immer so dermaßen tröge, ne? Da hatte man ja auch eine Vorstellung, was meine Ahnen gemacht haben, nämlich wirklich schwer geschuftet. Und vielleicht waren sie noch an irgendwelchen Aufständen beteiligt, aber sonst gibt es wahrscheinlich nicht so viel Aufregendes. Und bei Gotter hatte ich meine Familie eigentlich immer vorgestellt, dass das so verarmter italienischer Landadel ist.
Natürlich, klar.
Wahrscheinlich kommen wir einfach nur, oder ein Teil meiner Familie aus Gotha, also auch nicht so aufregend, aber das geht ja immer mit dem Thema der Neubewertung, ne? Je nachdem, klar, wie wir unsere eigene Familiengeschichte da umschreiben. Es gibt ja eben nie diese eine Wahrheit, ne? So, bei Geschwisterforschung weiß man das auch schon, ne? Dass man die einen haben ihre Kindheit als super glücklich und perfekt empfunden und die Schwester sagt, das war alles ganz schrecklich und fürchterliches Elternhaus. Ja. Ne? Das kann wirklich sehr weit auseinander liegen, auch wie wir die Dinge wahrnehmen, und es gibt deswegen auch nicht diese eine objektive Wahrheit. Deswegen Gotter, deswegen nenne ich mich ab und zu noch tatsächlich Sarah Gotter, wenn ich Gedichte schreibe oder auch bei Instagram Gedichte schreibe, fotografiere.
Ihr findet den Instagram-Nick auch in der Beschreibung.
wenn du magst. Ja, natürlich, gerne. Zu dieser anderen Geschichte. Genau, jedenfalls habe ich mich selbstständig gemacht und hatte so ein latent schlechtes Gewissen in diesem ersten Jahr. Und ich wusste nicht, was ist das denn? Ich konnte es einfach nicht so richtig greifen. Ich war eigentlich total glücklich mit dieser Entscheidung. Die habe ich relativ spontan im Hotelzimmer in Berlin getroffen. Ich mache mich jetzt selbstständig, nachdem mein Projekt da zu Ende war. In der Wissenschaft hat man oft befristete Anstellungen. Und damals war ich auch so, ich mache mich jetzt einfach selbstständig. Berlin, die Stadt der tausend Möglichkeiten. Also eigentlich war ich damit total fein, nachdem ich mich erstmal mit dem ganzen Papierkram und so irgendwie geschafft hatte, durch das Bürokratie gewusst, mich da durchzustöbern. Aber das schlechte Gewissen war da. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht zur Biografiearbeit im schönen Freiburg, wo ich auch studiert habe. War also auch ein bisschen back to the roots. Und und da plötzlich, als wir dann eben auch so verschiedene Methoden ausprobierten und unter anderem auch so ein bisschen nochmal um unsere Vorfahren ging, ne, so unsere Großelterngeneration auch, da plötzlich wusste ich, ach, da kommt mein schlechtes Gewissen also her. Ich hatte nämlich das Gefühl, ne, ich habe vorhin schon erwähnt, meine beiden Großmütter starben in ihren 40ern an Krebs, beide, was natürlich ganz schrecklich auch war für meine Eltern. Und wiederum die weiblichen Familienmitglieder in meiner Familie schienen mir auch beruflich nie so besonders glücklich gewesen zu sein. Ne? Auch immer so, ne, Chefs, Chefinnen im Hintergrund, die man auch irgendwie immer da gucken musste, dass die irgendwie auch zufrieden sind. Und es war irgendwie auch oft so Arbeiten mit Druck und Stress, finde ich, auch verbunden. Und ich war also gerade dabei, so zur Entfaltung und zum Lebensglück zu finden in der Selbstständigkeit. Und plötzlich tauchte dieser Gedanke auf. Und es war aber eben nur ein Gedanke, nämlich glücklich sein ist für die Frauen in meiner Familie nicht vorgesehen. Bäm, das hatte auch ordentlich Wumms. Ich glaube, meine Großmütter, wenn ich sie je kennengelernt hätte, hätten das wahrscheinlich nie zu mir gesagt, ja, sowas Gemeines. Ja. Nach dem Motto, Kind, du darfst nicht glücklich sein. Sowas hätten sie ja nicht zu mir gesagt. Aber das schien mir irgendwie so als Botschaft, als Unausgesprochene so ein bisschen weitergegeben worden zu sein. Ne? Diese beiden unglücklichen Großmütter, die auch so hart zu kämpfen hatten in ihrem Leben. Und da komme ich jetzt daher und promoviere und entscheide jetzt einfach, dass ich so mit meiner Zeit machen kann, was ich will und so. Naja, jedenfalls war natürlich recht klar, ja, dieser Glaubenssatz, also ne, es ist eben nur ein Gedanke. Und wenn es nur ein Gedanke ist, dann kann ich den auch loslassen. Und als ich das dann geschafft hatte, ging natürlich jetzt auch nicht von heute auf morgen, aber ich habe dann wirklich geschafft, ihn gehen zu lassen und mir selber so einen neuen Glaubenssatz zu schaffen, sowas wie, ich darf glücklich sein, ich darf meinen Weg gehen. Ach, da kam so eine große Erleichterung und ich war das schlechte Gewissen los. Und das kann eben, ne, das kann tatsächlich manchmal auch, kann so einfach sein, sag ich mal, ne, dass wir auch sowas loslassen können und dann eben auch in die Zukunft gehen können und selbstwirksam eben unsere Zukunft gestalten, das, was wir eben auch gestalten können. Und da ist natürlich auch aus meiner eigenen Biografie her, habe ich natürlich jetzt auch gelernt, eben auch da zu gucken, wenn ich in der Lebenskrise war, ne, dann prasselt meistens alles auf einen ein, ne, so der, was weiß ich, der Partner erkrankt und dann ist auch noch der Job irgendwie blöd und befristet und keine Ahnung, ne, da kann irgendwie wirklich viel los sein. Und dann habe ich immer gedacht, okay, was mache ich jetzt? In Panik geraten war durchaus immer auch eine Option, aber ja, eine andere Option war natürlich auch zu sagen, hey, ich ziehe jetzt mal an dem Zipfel, wo ich denke, da kann ich jetzt wirklich was machen. Zum Beispiel eben, ich suche mir einen neuen Job. Ich bin jetzt mit dem Job unglücklich und klar, mit dem Partner und so ist vielleicht jetzt alles irgendwie total kompliziert und dann ist vielleicht auch noch das und jenes los. Aber das, was ich verändern kann, ist die Sache mit dem Job. Und da habe ich dann meistens auch begonnen und nach haben sich dann die anderen Themen und Fragen dann auch so ein bisschen mitsortieren lassen. Ne? Und das ist eben das Schöne an der Selbstwirksamkeit, dass man dabei auch erkennt, okay, was ist jetzt was, mit dem ich jetzt irgendwie arbeiten muss? Das ist jetzt einfach so, wie es ist. Wo kann ich vielleicht nicht viel machen und muss einfach schauen, was ich da für Strategien der Bewältigung finde. Und wo kann ich aber ins Tun kommen, ne, wie bei dir, wo kann ich irgendwie ins Mut finden und ins Machen kommen und dann sich darauf konzentrieren und daraus eben aus dieser Selbstwirksamkeit heraus dann erkennen, so Mensch, okay, wenn ich das geschafft habe, dann schaffe ich auch noch das andere, ja, und so, genau.
Ich glaube, Leute, dass für uns alle eine Menge drin. Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt, krass, möchte aber dennoch erstmal vielen, vielen Dank sagen. Ich habe aber noch eine Abschlussfrage, die jetzt ganz weit weg ist vorher, aber was ist da los mit Ace of Base?
Gut, dass du fragst, Markus. Dann kann ich dir nämlich auch direkt sagen, ja, Ace of Base war meine allererste Musikkassette. Auch immer wichtig, solche Erinnerungen. Was habt ihr als erste Musikkassette gehabt, als erste Platte gehört? CD für die Jüngeren von euch und vielleicht die ganz Jungen. Was habt ihr als allererstes runtergeladen, als ihr Zugang zu iTunes hattet oder so? Ja, genau. Ich habe zwar Ace of Base als allererste Musikkassette gehabt, ich gebe es reumütig zu, aber mein allererstes Konzert, lieber Markus, waren die Toten Hosen. Bam.
Oh.
Ja. Okay. Nachdem du da so viel drüber gesprochen hast, auch mit anderen Gesprächspartnern, musste ich das doch jetzt aus dem Hut zaubern. Da war ich 15 und hatte tatsächlich echt eine richtig gute Zeit, auch wenn mir diese ganzen älteren Punks ein bisschen Angst gemacht haben. Aber ja. Genau, ich habe danach echt einen coolen Musikgeschmack entwickelt, finde ich, aus meiner Perspektive.
Naja, Ace of Base also, Geschichte. Ja, aber es gibt Schlimmeres. Hier sind wir übrigens wieder beim Mut. Ich finde das ganz, ganz spannend, weil du hast gesagt, die anderen sagen dann immer Sting, Peter Gabriel oder irgendwas anderes Cooles. Wobei, ob das cool ist, heißt ja auch immer sehr subjektiv. Aber ich glaube, es ist mutig zu sagen, ich habe aber Ace of Base als erste Platte gehabt und nicht was Cooles, weil ich wette, die allermeisten, die erzählen, ich habe Stones als erstes gehört. Mhm. Ja, es war wahrscheinlich doch der Klicklacker Witterbutt oder sonst irgendwie Dalia Lavi oder sowas. Und die haben nicht den Mut, es zu sagen. Mhm. Okay. jetzt weiß ich wieder, weil ich wollte zu meiner Abschlussfrage kommen. Mensch, Sarah.
Ach so, das ist noch eine andere.
Genau. Ich wollte nur das kurz noch mit dem Ace of Base, weil Filme und dann sind wir bei Filmen und ich bin sehr gespannt, Nein, ich wollte mir einen mitgeben. Ich bin sie nannten ihn Spinne. Sein Name war Spinne, wie auch immer. Nee, sie nannten ihn Spinne. Okay, gucke später nach. Ich habe übrigens mal geguckt, das Buch gibt's nicht mehr. Also ich habe das nie irgendwo nochmal gefunden. Also das war wahrscheinlich für mich geschrieben und keine Ahnung, ich habe es über die, keine Ahnung, andere Baustelle. Die Frage. Stell dir vor, du könntest Außerirdischen mit einem einzigsten, oder du müsstest denen einen Film, den du kennst, vorstellen, um denen zu erklären, wie die Menschheit ist. Oh Gott. Welchen Film würdest du Außerirdischen zeigen, um zu erklären, so sind wir?
Also da werde ich wahrscheinlich zwei nennen müssen. Einen super dystopischen, den ich ganz großartig fand, aber seitdem nie wieder gesehen habe, weil er mich wirklich nachhaltig verstört hat. Children of Men ist schon einige Jahre alt und ist wirklich richtig, richtig fies, wie die Menschheit da miteinander umgeht, so in ihren letzten Tagen, ja, sehr, sehr endzeitmäßig, so ein bisschen der Letzte macht das Licht ausmäßig. Der ist eher verstörend, wenn man ihnen eher die negative Seite der Menschheit zeigen will. Wenn man ihnen die schöne und positive Seite der Menschheit zeigen will, oh, dann unbedingt Big Fish. Ich weiß nicht, ob den die Leute da draußen kennen.
Sie werden ihn finden und dann können sich den alle angucken. Was berührt dich dabei so?
Ja, ich glaube, das passt wirklich gut zu dem Thema. Ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht, wie gut das eigentlich passt. Aber es geht auch um diesen Mann, der so am Ende seines Lebens eben auch immer schon geliebt hat, Geschichten zu erzählen und auch nochmal irgendwie auch so die große, ich habe ihn auch, ist schon lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber auch so ein bisschen seine Lebensgeschichte erzählt mit lauter fantastischen Geschichten, die eigentlich so gar nicht sein können. Es kommen irgendwie Riesen vor und keine Ahnung, alle möglichen wunderlichen Wesen und alle glauben ihm nicht und sagen, ja, das sind so ein bisschen seine fantastischen Geschichten, die er da immer erzählt. Dann zum Schluss stirbt er und Spoiler-Alarm und dann tauchen auf seiner Beerdigung aber eben genau die Menschen und Wesen mehr oder weniger auch auf. Etwas natürlich verändert in seiner Geschichte, aber dann es wird eben klar, dass auch alle seine Geschichten eben auch so einen wahren Kern hatten oder eben auch diese Botschaft, die er damit transportieren wollte, wie wichtig eben auch Liebe und Beziehungen im Leben ist und wie besonders eben auch diese Persönlichkeiten waren, die er in seinem Leben getroffen hat. Und das ist wirklich ganz, ganz wunderschön. Ich hoffe, dass die Außerirdischen das irgendwie verstehen und erkennen würden. Aber ich liebe diesen Film über alle Maßen, habe ihn aber auch nur ein einziges Mal gesehen, weshalb ich es dir nicht mehr so gut erklären konnte, weil ich auch so heulen musste, dass ich seitdem ja mich ein bisschen davor zurückgeschreckt bin, ihn nochmal zu gucken.
Heulen musste? Durfte? Konnte?
Durfte. Konnte.
Irgendwie so.
Du hast ja recht.
Liebe Sarah, herzlichen Dank für das Interview. Hat mir große Freude gemacht. Schön, dass du da warst.
Lieber Markus, war ein großes Vergnügen, von dir lauter spannende und kluge Fragen gestellt zu kriegen zum Thema Biografiearbeit. Und ja, und nachher erzähle ich dir nochmal was zu dem Thema Fortuna Düsseldorf. Das war nämlich das allererste und letzte Fußballspiel, was ich live im Stadion gesehen habe. Und das war
mehr brauchst du auch nicht sehen.
Es war aber ganz schrecklich.
Ja, das ist, wenn du Fortuna-Fan bist, ist das normal. Also du lernst Demut, Verlieren, all sowas.
Ja, ich konnte nicht fassen, wie mein damaliger Freund auch nur eine Sekunde diese Mannschaft toll fand.
Okay, das machen wir später.
Alles klar. Tschüss, mach's
Tschüss.
Gut.
So Leute, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube und hoffe, dass für jeden was dabei war. Wenn du jetzt überlegst, dass mit der Biografiearbeit mal in Angriff zu nehmen, findest du ganz viele Informationen in den Shownotes und den Kommentaren oder auf der Seite von Sarah oder du sprichst sie einfach an. All das halte ich für eine wirklich gute Idee. Wenn dir das gefallen hat hier, dann gib mir doch irgendwie so ein Like, mach mir einen Kommentar, abonnier das Ding, was auch immer du gerade tust und wie du jetzt hier gerade unterwegs bist, fände ich total cool und bin dir dankbar und das hilft mir. Und wenn du das hier auf Video als YouTube-Kanal guckst, dann schau doch mal dieses Video an. Bis bald. Ciao.